Über den zunehmenden Kampf gegen kritische Stimmen und eine Entwicklung zu immer mehr Zensur spreche ich jetzt mit dem Wiener Rechtsanwalt Magister Gerold Beneder, der selbst als kritischer Medienmacher aktiv ist, etwa mit Beneder Media auf YouTube, Telegram oder X. Einen schönen guten Tag, Herr Beneder.
Hallo, liebe Zuschauer von Auf1.
In Österreich soll jetzt mit der Verschärfung des Spionagegesetzes Kritik an EU und Organisationen wie der UNO oder der OPEC strafbar werden. Wie beurteilen Sie denn das als Jurist und Medienmacher?
Der Text liegt mir noch nicht vor. Ich kann nur das beurteilen, was mittlerweile in diversen Medienberichten verbreitet worden ist. Und ich habe an und für sich nichts dagegen, dass Spionagegesetze verschärft werden, aber ich habe was dagegen, wenn die Meinungsfreiheit wieder mal beeinträchtigt wird. Und angeblich sollen da Textteile drinnen sein, die ungefähr so laufen, dass es strafbar sein soll, wenn man Handlungen begeht, die die Gefahr einer Beeinträchtigung des Ansehens von der Republik Österreich oder EU, der Sicherheit des Wohlstandes oder anderer konkreter bedeutender Interessen herbeiführen. Und das ist wieder so ein berühmter Gummiparagraf, also da kann man alles hinein interpretieren und nichts hinein interpretieren. Und ich bin kein Freund von solchen Gummiparagraphen. Und ich habe was dagegen, wenn also Kritik oder investigative Recherchen betreffend EU, UNO oder Österreich kriminalisiert wird. Daher appelliere ich an den Gesetzgeber, bitte klare Tatbestände, keine Gummiparagraphen, wie wir es zum Beispiel haben im Verbotsgesetz, wo man auch herumrätseln muss, was darf man noch sagen oder was darf man nicht sagen. Aber ich sehe das auch noch für sich positiv, dass schon im Gesetzwerdungsprozess kritische Juristen und Journalisten warnen, dass etwas kommen könnte. Und da werden wir dann mit Argusaugen beobachten, was dann der letztendliche Gesetzestext sein wird.
Wenn es auch nicht explizit genannt ist, könnte damit auch Kritik an der österreichischen Regierung strafbar werden?
Ich kann mir das durchaus vorstellen, vor allem wenn ich in die EU hineinblicke, wo es ja jetzt schon Tendenzen gibt, Kritik oder Sachen zu kriminalisieren, die einfach der EU einfach nicht passen. Ich sehe da diesen Schweizer Buchschreiber, der einige Bücher geschrieben hat, beziehungsweise den deutschen Journalisten, die gewissermaßen mit einer EU-Bahn belegt worden sind, wo ihnen das Vermögen eingefroren worden ist, wo die Reisefreiheit beschränkt worden ist, wo die nicht mehr Zugriff haben auf ihre Bankguthaben, wo die bitten und betteln müssen, damit sie überhaupt noch Zugriff haben auf einen 500-Euro-Betrag, damit sie es noch Essen kaufen können. Und das alles ohne ein ordentliches Verfahren, ohne Gerichtsverfahren und solche Tendenzen sehe ich äußerst kritisch. Und da müssen die Juristen und auch die Aufklärungsmedien rechtzeitig und effizient dagegenhalten.
Wie sind hier die Aussichten? Könnte man eine solche Entwicklung tatsächlich abwehren?
Ja, ich sage das immer wieder. Es wird kein einziger Rechtsanwalt, kein einziger Politiker schaffen. Das ist einfach eine Frage der Schwarmintelligenz und des Schwarmbewusstseins. Wir müssen auf die Bevölkerung einwirken und jeder kann als kleines Zahnrädchen seinen Teil dazu beitragen, Tendenzen, die ihm nicht behagen, aufzuzeigen, dagegen aufzutreten, das zu besprechen in der eigenen Familie, am Arbeitsfeld. Also wir müssen da zusammenhalten, zusammenarbeiten und entsprechend dagegenhalten.
Weiter will Vizekanzler Babler die Medienförderung nur mehr für staatsnahe Medien zulassen, die nach, Zitat, seriösen journalistischen Kriterien arbeiten. Wie beurteilen Sie das?
Also wer beurteilt das, nach was für Kriterien? Wenn ich mir mal die Ausgangslage anschaue, jetzt haben wir die Ausgangslage, dass der ORF 800 Millionen rund bekommt und alle anderen Medien gemeinsam 80 Millionen. Ja? Und es kann jedenfalls nicht sein, dass diese dann noch Kriterien verteilt werden, diese 80 Millionen nach entsprechenden Wohlverhalten gegenüber der Regierung. Also es kann nicht sein, dass der Journalist sich überlegen muss, kann er das noch schreiben, kann er noch investigativ tätig sein oder riskiert er damit eventuell die Förderungen. Und was wir sicherlich nicht brauchen, ist gewissermaßen ein Wahrheitsministerium in Österreich. Oder denken wir es einmal durch, nehmen wir die starken, reichweitenstarken Aufklärungsmedien in Österreich auf 1TV, Report 24, DKP.at. Also da kann ich mir schon vorstellen, was die von diesem 80 Millionen Euro Kuchen bekommen, nach der Babler-Auffassung. Und betreffend dieser drei Medien möchte ich schon festhalten, dass die in den letzten 5 Jahren eine sehr gute Aufklärungstätigkeit geleistet haben. Und wenn man gut aufklärt, soll man Geld bekommen, auch öffentliche Förderung bekommen. Und wenn man nur regierungsfreundlich und wenig kritisch, wenig investigativ berichtet, dann kann man ruhig die Förderung nicht unterschrauben. Das ist meine Auffassung.
Was die Aufklärungsarbeit angeht, können wir das nur zurückgeben an Veneda Media.
Dankeschön.
Zurück zum ORF. Dort häufen sich aktuell die Skandale. Druck zur Kündigung von Generaldirektor Weißmann mit falschen Missbrauchsvorwürfen, Beurlaubung von Werbechef und Topverdiener Oliver Böhm und jetzt noch ein Kokainskandal bis hin zum Verkauf der Substanzen. Wie beurteilen Sie denn die aktuellen Neuigkeiten zum Staatssender?
Da hätte ich einen kreativen Vorschlag, einen ORF. Man könnte vielleicht einen fünften Sender aufmachen, einen fünften Kanal, ORF, Skandal aktuell oder so ähnlich. Da könnte man vielleicht täglich einige Stunden Berichterstattung zusammenbringen. Aber jetzt wieder Spaß beiseite. Gehen wir es durch. Geschichte Weißmann. Da hat man offensichtlich unberechtigte Vorwürfe ursprünglich erhoben, die dann wieder teilweise zurückgenommen worden sind. Dann habe ich gesehen, gestern hat es eine Pressekonferenz gegeben von Herrn Weißmann mit seinem Anwalt, wo er angekündigt hat, dass da millionenschwere Klagen eingebracht werden beim Arbeits- und Sozialgericht Wien. Also man sieht, das hätte man sicherlich besser kommunizieren können oder besser machen können, weil es kann nicht sein, dass dann auf Kosten der Gebührenzahler ein Millionenprozess beim ASG geführt wird. Zur Sache Böhm, da hat offensichtlich der ORF schon dazugelernt. Da sieht man nur in diversen Medien Vermutungen, was da gewesen sein könnte. Da ist der ORF nicht in die Öffentlichkeit gegangen, bevor das alles geprüft ist. Also das begrüße ich an und für sich, dass das einmal intern abgeklärt wird und wenn dann alles klar am Tisch ist, wenn die Fakten am Tisch sind, dass man dann erst auch in die Öffentlichkeit geht. Ich möchte mich da an irgendwelchen Spekulationen nicht beteiligen, sondern ich kann da nur in die Öffentlichkeit treten und meine Meinung kundtun, wenn ich da wirklich fundierte Informationsquellen habe. Ich habe das versucht, gestern abzuklären mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln und die haben aber auch eher auf diese Medienberichte verwiesen, wo man nichts Genaues weiß. Jedenfalls diese ganzen Angelegenheiten sind sicherlich nicht förderlich für die Reputation des ORF und wir wissen ja, dass der ORF ja die Meinungsvielfalt, Objektivität und Überwachung der Staatsgewalten hochhalten soll und wie das ausgeht, wenn man da selber so kämpft mit diversen internen Problemen und internen Skandalen, frage ich mich.
Und wie beurteilen Sie nun die Spekulationen um die Kokainaffäre?
Ich habe es gerade versucht auszuführen, also an Spekulationen beteilige ich mich nicht. Ich habe gestern versucht, es abzuklären, ob da irgendwas Genaueres mit entsprechenden auch Informationsquellen zu sagen ist, aber auf irgendwelche Gerüchte, das ist nicht seriös, da mache ich nicht mit. Und wie gesagt, da solle die angeblichen Insider können gerne an mich herantreten und mir die Beweismittel und Insiderinformationen zur Verfügung stellen, aber auf das Niveau begebe ich mich nicht.
In den 1990er Jahren hatte der ORF jedenfalls mit einer öffentlichen Kokainaffäre zu kämpfen. Ebenso mit den Vorwürfen von Konsum und Verkauf.
Ja, dass der Journalismus ein stressiger Job ist und da vielleicht irgendwelche Tendenzen bestehen, diesen Druck auch entsprechend abzubauen, kann ich mir schon vorstellen. Aber wie gesagt, ich möchte niemanden belasten.
Nun sind ja viele Bürger erzürnt. Während sich der ORF-Skandal um Skandal leistet und hunderte Mitarbeiter auch noch Top-Gagen kassieren, müssen sogar Bürger den Zwangsbeitrag entrichten, die das Programm nicht einmal nutzen. Könnten all die Skandale Konsequenzen haben und die verpflichtende ORF-Haushaltsabgabe letztlich zu Fall bringen? Oder ist das nur über andere Wege möglich?
Ich sehe das als Puzzlestein im Gesamtkunstwerk. Und ich habe schon angedeutet, der Grund, warum der Gesetzgeber den ORF privilegiert mit dem ORF-Haushaltsabgabe ist, dass sie objektiv meinungsvielfältig berichten müssen. Und da appelliere ich jetzt an die Schwarmintelligenz. Also vielleicht können die Zuschauer von Auf1 Berichte sammeln, sei es im Fernsehen, sei es im Radio, sei es im Internet, wo eben sie der Auffassung sind, dass nicht objektiv und nicht meinungsvielfältig und nicht im Sinne der Überwachung der drei Staatsgewalten berichtet worden ist. Dazu kann man auch nehmen diese Skandale und Skandälchen und da blicke ich jetzt ein bisschen hinüber zu den deutschen Gerichten. Da hat es diesen Prozess gegeben beim deutschen Bundesverwaltungsgericht, wo eben festgehalten worden ist, wann gravierend, flächendeckend über einen längeren Zeitraum nicht objektiv und meinungsvielfältig berichtet wird, dass man dann im Einzelfall diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunkbeitrag nicht bezahlen muss. Ja. Ich stelle mir das in der Beweisführung relativ schwer vor. Man kann es gerne angehen. Ich verlasse mich auf die bewährten Mittel, auf die mittlerweile mehr als 25 eingebrachten Revisionen meiner Kanzlei, wo wir eben sehnsüchtig warten auf die Entscheidungen des Höchstgerichtes in Verwaltungssachen, ich glaube ja auch Sie. Versprechen wir etwas vom Gesetzgeber, wenn es dann vielleicht doch Neuwahlen gibt oder neue Konstellation, dass dann eben auch die Wahlversprechen eingehalten werden, dieser OF-Beitrag in der jetzigen Form schubladisiert wird. Und vielleicht sprechen ja auch die Richter von den Landes- und Bundesverwaltungsgerichten mal mit Gesetzgeber, dass das nicht so lustig ist, wenn man da von 2024 bis 2028 9.000 bis 13.000 Verfahren abwickeln muss. Also vielleicht kann man auch auf dieser Schiene den OF-Beitrag in der jetzigen Form endlich beerdigen.
Herr Beneder, vielen Dank für dieses Gespräch.
Immer wieder gerne.